Ich darf euch alle herzlich grüßen, auch zu diesem Gottesdienst. Unser Predigtthema ist ja immer noch das Thema Glaube. Und das Thema ist Glaube mit Weitblick. Und darüber möchten wir uns heute Morgen ein bisschen Gedanken machen. Man könnte auch den Titel überschreiben, wie kam es? Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr gern den Hebräerbrief mit mir aufschlagen. Dort ist das 11. Kapitel und ich möchte die Verse 8 bis 12 lesen und dann ein paar weitere Verse aus diesem Kapitel nehmen. Aber ihr könnt es auch auf dem Screen sehen. Aber es ist immer gut, wenn man seine Bibel dabei hat. Aber dass ihr den gleichen Text von der Bibel habt wie ich, lese ich ihn euch heute Morgen vor. Und da steht Folgendes. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein werde. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm seinen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammte also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Mal bis hier in Gottes Wort. Und es geht ja in diesem Text wieder um das Thema Glaube. Und ich bin immer begeistert, dass die Bibel eigentlich immer sehr deutlich ist. Also sie umschreibt nicht so Dinge schön, wie wir das ja machen würden. Und was der Abraham auch nicht wüsste und die ganzen Menschen, die hier an diesem Hebräerbrief im 11. Kapitel kommen, die kennen ja das Ende der Geschichte nicht. Weil wir sehen es ja als Betrachter und wissen, wie die Geschichte ausging. Wir wissen, ja, der Abraham hat so viele Söhne gehabt wie Sand am Meer oder Nachkommen wie Sand am Meer. Aber als er starb, gucken wir mal, wie es da ausgesehen hat. Aber was wir aus diesen Kapiteln und aus diesen ganzen Predigten, die wir bis jetzt gehört haben, können wir daraus nehmen, wer glaubt, vertraut Gott in allem. Und das finde ich mal für mich herausfordernd. Vertraue ich Gott wirklich in allem? Aber wir müssen verstehen, beim Glauben geht es ja nicht darum, was ich für wahr halte, sondern es geht darum, wem schenke ich mein Vertrauen? Auf wen höre ich? Von wem lasse ich mir etwas sagen? Von den Umständen oder vom Wort Gottes? Denn der Glaube, so wie ihn die Bibel auch beschreibt, hat ja nichts mit Blindheit zu tun. Wir glauben nicht blind, im Gegenteil, Paulus schreibt da, dass er den kennt, auf den er sein ganzes Vertrauen gesetzt hat. Und auch wir vertrauen doch auf den wir unser Vertrauen gesetzt haben. Wir kennen Jesus, wir kennen Gott, deshalb vertrauen wir ihm. Also Paulus war keiner, der einfach nur blind vertraut hat. Er weiß genau, wem er sein Vertrauen geschenkt hat. Und ich finde es so wichtig, dass wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir an Gott glauben, dass wir eine tiefe, innige Beziehung mit Christus haben. Für uns ist das eigentlich logisch. Also wenn du eine Person kennenlernen willst, musst du mit ihr Zeit verbringen. Ich habe seit 1,5 Jahren einen Enkel, aber ich genieße die Zeit, die ich mit ihm verbringen kann. Da lerne ich so viele verschiedene Facetten kennen und er lernt auch seinen Opa kennen. Also nicht nur vom Kommen und Gehen, sondern du musst Zeit verbringen, damit man sich kennenlernt. Nur wenn man jemanden kennt und jemand weiß, wie er tickt, dann vertraue ich ihm doch. Ich bin über 30 Jahre verheiratet. Ich vertraue meiner Frau. Warum? Weil ich sie kenne. Ich weiß, wie sie denkt, was sie fühlt. Meistens. Was ihr Anliegen ist, da bin ich immer noch am Lernen, aber das wird jeder Ehemann wahrscheinlich auch so sehen. Paulus weiß, wie man sein Vertrauen geschenkt hat. Und aufgrund dieses Vertrauens wird bestimmt, was ich glaube, was ich für wahr halte. Und die Bibel stellt im 11. Kapitel dieses Hebräerbriefes verschiedene Menschen vor, die Gott ihr Vertrauen geschenkt haben. Lies bitte das ganze Kapitel mal durch. Und dieses Vertrauen und dieser Glaube, den sie an Gott haben, da wird auch beschrieben, welche Auswirkung das auf sein Leben, auf ihr Leben hatte. Und heute, wenn wir in der Retroperspektive sehen, wissen warum sie das getan haben. Aber sie haben Dinge im Glauben getan. Und heute soll die Predigt dazu dienen, dass wir ganz neu Gott vertrauen. Vertraue heute. Du darfst heute vertrauen. Der Glaube von gestern hilft dir, dass du eine Erfahrung mitgemacht hast. Aber heute bist du herausgefordert. Heute bist du dran, dass du glauben darfst. Und wenn wir aber dieses Kapitel lesen, dann stellen wir einfach fest, Menschen, die Gott vertrauen, verhalten sich in gewisser Weise anders, eigentlich eigenartig. Du denkst, das macht doch keinen Sinn. So kann man die Frage auch stellen, wie auch in der neuen Genfer Übersetzung es beschrieben wird. Wie kam das? Oder man könnte es auch anders übersetzen. Wie ist es möglich, dass Menschen solche Entscheidungen treffen? Wie kommt ein normaler Mensch dazu, auf solche Ideen zu kommen? Wir haben vorhin im Vers gelesen, wie kam es, in Vers 8a, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Also ich habe noch nie eine Reise gemacht, wo ich nicht wusste, wo ich hinkomme. Und Gott sagt jetzt einfach, hey du Abraham, ich habe was vor mit dir. Da gibt's einen, der ist ja nicht mit EasyJet oder so geflogen, sondern der musste sich mit seinem Heinzen haben und gut dorthin machen. In einen Ort, den er gar nicht gekannt hat. Da gab es noch kein Google Earth, dass man gucken könnte, wo liegt denn jetzt da, wo ich hin muss? Wer lebt denn dort? Was sind denn das für Typen? Will ich dort überhaupt hin? Und doch hat es Abraham gemacht. Also ich finde, das kann man in der Bibel sehr leicht lesen, aber ich stelle mir jetzt mal vor, was hat es für ihn bedeutet? Macht man das normalerweise so? Verlässt jemand seine Heimat und zieht an einen Ort, der ihm völlig unbekannt ist, um für immer dort zu leben? Das macht man normalerweise nicht, weil in der früheren Zeit war ja Familie was ganz Wichtiges. Das war ja als Eltern deine Rentenversicherung, wenn ich es mal so sagen darf. Nicht der Riester, sondern deine Kinder. Und deshalb hatten die viele Kinder und Enkel und Urenkel. Und dann geht es ja weiter und ich bin froh, dass die Bibel das beschreibt und dass ich es nur noch mal kurz zitieren darf. Wie kam es denn dazu, dass Abraham ein Kind zeugte? Warum schlief er denn mit Sarah? Mit der Absicht, ein Kind zu bekommen. Die waren ja hochbetagt, die haben das sicher schon gefühlt 100-mal oder 1000-mal probiert. Und dann sagt der Engel, wenn ich nächstes Jahr wieder vorbeikomme, hat deine Frau ein Kind. Und du denkst, ich bin 99 und meine Frau, da kommt auch langsam das Verfallsdatum hin. Es ist doch so. Das wird so beschrieben im Wort Gottes. Macht man das normalerweise? Und wie kam es denn dazu, dass Abraham plötzlich seinen Sohn hatte, diesen Isaak, und dann ihn Gott opfern wollte? Warum macht man sowas? Weil der Isaak war ja die Garantie, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Das war das Versprechen, das Gott ihm gegeben hat. Macht man das normalerweise? Wie kam das? Aber nicht nur Abraham tat solche Dinge. In diesem Kapitel werden ja noch die Isaak, der Jakob, die Eltern von Mose selber genannt. Auch sie haben Dinge getan, die man normalerweise vom Menschen ja nicht erwartet. Aber bleiben wir mal heute bei Abraham. Er wird ja als Maßstab für den Glauben genannt. Gott hat ihm versprochen, er wird ihn reich beschenken. Viel Land soll er besitzen. Eine große Nachkommenschaft soll er haben. Sein Name soll weltweit bekannt sein. Das hat Gott Abraham versprochen. Aber als Abraham gestorben ist, war praktisch von dem nichts eingetroffen, was Gott ihm versprochen hat. Das einzige Stück Land, das ihm rechtmäßig gehört hatte, war sein Grab. Also wenn Gott mir versprechen würde, dann würde ich sagen, du wirst mal viel Land besitzen und du weißt, du gehst von dieser Welt und dann war das Einzige, was du hast bei der Stadtverwaltung in Bad Säcking dein Grab ausgesucht und gesagt, da möchte ich mal liegen. Das war der einzige Besitz, den Abraham hatte. Und von der großen Nachkommenschaft, die Gott ja Abraham versprochen hat, war auch nicht viel zu sehen. Dann ist doch die Frage, warum hat Abraham nicht aufgegeben? Warum ist er dort geblieben, wo Gott ihn hingeschickt hat? Warum hat Abraham so gelebt? Und die Bibel sagt es ganz einfach. Ihr könnt den letzten Teil von 8b lesen. Der Grund dafür war sein Glaube. Und ich glaube auch, heute Morgen sitzen im Gottesdienst Menschen, die von Gott eine persönliche Zusage bekommen haben und die sich auch fragen, Herr, wie lange noch? Oder geht es nur mir so? Also ich habe da Verheißungen in meinem Leben, da sage ich, Herr, wie lange noch? Also der Grund von Abraham war sein Glaube. Also Abraham, Isaak, Jakob und wie die auch alle heißen mögen, sie vertrauten auch Gott dann, wenn das, was er versprochen hat, noch nicht eingetroffen ist. Die haben Gott vertraut, bis sie starben. Und das finde ich klasse. Aber es ist auch eine Herausforderung. Vertraue ich in allem Gott. Auch wenn das, was er verheißen hat, an meinem Lebensende noch nicht eingetreten ist. Im gleichen Kapitel, im Vers 13, können wir Folgendes lesen. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann doch nicht eingetroffen war. Wir kennen im Hebräerbrief den Menschen, die selbst auf dem Sterbebett überzeugt waren, dass Gott sein Versprechen einlöst. Ein Beispiel dafür ist Josef. Wir wissen, der Josef, das war ein Nachkomme von Jakob, der hat die meiste Zeit in Ägypten gelebt. Könnt ihr nachlesen in der Bibel. Wie kam er denn auf die Idee, dass Israel einmal Ägypten verlassen würde? In Vers 22 können wir lesen, wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag. Der Grund dafür war sein Glauben. Josef bestimmte sogar, was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte. Und wisst ihr was? Ich möchte mehr Glauben haben wie die sterblichen Überreste von diesem Josef. Josef war sich sicher, dass Israel in circa 400 Jahren Ägypten verlassen werde. Und deshalb hat er angeordnet, wenn ihr auszieht aus Ägypten, dann nehmt bitte meinen Leichnam mit. Warum wusste er das, was in 400 Jahren passieren würde? Er wusste es, weil er das Versprechen kannte, das Gott Abraham gegeben hatte. Ihr könnt es nachlesen, 1. Mose 15, 13 bis 16. Josef hat gelernt, auch von seinen Vorfahren, dass man Gott vertrauen kann. Die haben das, ich hätte fast gesagt, er hat das mit der Muttermilch eingesogen. Obwohl ihm klar war, er wird diesen Auszug aus Ägypten nie erleben. Trotzdem war er überzeugt und hat gewusst, Israel wird aus Ägypten wieder verlassen und ins verheißene Land kommen. Er selber hat es nicht mehr erlebt als Lebender. Aber weil Gott es zugesagt hat, war sich 100% sicher, Gott wird es tun. Frage an uns. Wir sehen von diesen Menschen, Menschen, die Gott kennen und vertrauen, nehmen ernst, was Gott sagt. Und ich fange bei mir an. Nehme ich ernst, was Gott sagt? Nimmst du ernst, was Gott zu dir schon gesprochen hat? Obwohl vielleicht die äußeren Umstände eine ganz andere Sprache sprechen. Aber du hast eine Zusage auf deinem Leben. Vertrau Gott, dass er sie zu seiner Zeit in Erfüllung bringen wird. Auch wenn du nichts siehst, auch wenn du noch Nebel vor dir hast und denkst, wie lange noch her? Wie kam es, dass die vertraut haben. Und hier sehen wir doch, dass wir Hilfe von Gott brauchen, der ganz neu immer wieder Glauben in unser Herz legen muss. Dass uns die Decke weggenommen wird, dass wir erkennen können, wie er wirklich denkt. Aber ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, nee, ich weiß es, er hat Gedanken des Friedens und der Liebe mit uns. Und er hat gute Gedanken. Ich möchte mich von den Umständen des Heute und der jetzigen Zeit nicht erschrecken lassen. Ich möchte ihm vertrauen, was Gott auf mein Leben gelegt hat. Wenn ich denke, ich habe vor über 20 Jahren ja die Gemeinde übernommen, wie viele Pläne ich hatte, welche Ideen ich hatte, welche, ich hätte fast gesagt, Visionen und Gesichter ich hatte. Und wie viel ist davon schon entstanden? Da darf ich glauben und vertrauen. Und ich vertraue Gott, auch wenn ich vielleicht in 4 Jahren oder in 3 Jahren hier nicht mehr Pastor, hauptamtlich bin, dass Gott sein Versprechen einlösen wird. Das ist sein Job, nicht meiner. Aber ich möchte uns ermutigen, ich kenne Jesus. Ich habe ihn von Herzen lieb. Er ist mein bester Freund. Auch wenn ich nicht alles verstanden habe in meinem Leben, was und wie es passiert ist, möchte ich Gott vertrauen. Und diese Männer und Frauen Gottes sind mir ein Vorbild. Also ich möchte Gott vertrauen, auch wenn ich die großen Zusammenhänge nicht ganz verstehe. Menschen, die Gott vertrauen, wollen so leben, wie Gott es sagt. Sondern hat auch Petrus den führenden Juden in Jerusalem gesagt, die ihm verbieten wollten, ihr dürft den Namen Jesus nicht mehr verwenden, ihr dürft den Namen Jesus nicht predigen. Was sagte er? In Apostelgeschichte 5,29, das ist die nächste Folie, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wir lernen von diesen Männern und Frauen, was Gott möchte und was Gott sagt, das nehmen sie ernst. Ernster als alles andere. Sie zweifeln nicht an dem, was Gott verspricht. Auch da nicht, wenn das, was sie erhoffen, nicht eintrifft, noch nicht eintrifft. Was bedeutet es für uns? Was bedeutet es für dich? Was bedeutet es für mich? In dieser Welt ist unser Vertrauen in Gott gefragt. Gott möchte, dass wir uns auf das stützen, was er uns sagt. Das können wir in der Bibel nachlesen. Da steht schwarz auf weiß. Wir wissen das, weil wir in einer persönlichen Beziehung mit Christus stehen. Der Punkt ist heute Morgen, welchen Zweifel musst du ablegen? In welchem Bereich deines Lebens musst du Gott ganz neu vertrauen? Ganz neu aussprechen. Herr, ich vertraue dir. Ich verstehe es nicht, was im Moment läuft. Warum? Aber ich vertraue dir, dass du gute Gedanken mit dir hast. Ich vertraue dir, dass du deinen Plan mit meinem Leben ausführst. Warum? Weil sie eine Beziehung zu Gott hatten. Und wir dürfen von Christus empfangen. Man könnte doch fragen, warum vertrauten diese Menschen Gott? Waren das verrückte Typen? War Abraham so eine Art Held, der das Abenteuer gesucht hat und liebte? Maybe. Waren das Menschen, die eine Aufgabe gesucht haben, um ihrem Leben Sinn zu geben? Nein, unsinnig wären ihre Handlungen nur dann, wenn sie sich auf diese Welt beschränken würden. Unsinnig ist es in den Augen derer, denen der Weitblick fehlt. Deshalb der Titel heute mal. Ist es nicht auch so mit unserem Glauben an Christus? Ist es nicht auch so mit unserem Glauben an das Kreuz? Warum stellen wir ein Kreuz auf? Warum weisen wir Menschen aufs Kreuz hin? In 1. Korinther 1, Vers 18 steht. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Warum ist für uns das Kreuz nicht unsinnig? Weil wir den Weitblick von Gott bekommen haben. Wir kennen die Bedeutung des Kreuzes. Wir kennen die Bedeutung vom Tod Jesu für unser Leben in Bezug auf die Ewigkeit. Menschen, und das möchte ich uns heute Morgen echt ins Herz schreiben, Menschen des Glaubens leben nicht nur für das Heute, sondern ihr Leben ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Auch Abraham hat nicht erwartet, dass sich alles, was Gott ihm versprochen hat, in dieser Welt erfüllt. Könnt ihr nachlesen. Vers 10 steht. Er wartete auf die Stadt, die auf festem Fundament steht und deren Gründer und der Bauer Gott selbst ist. Also dieser Abraham hat lebt wie ein Durchreisender. Vers 13b. Sie erblickten es nur aus Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das offen auch aus. Also Abraham und die ganzen Glaubenshelden, die waren nicht mit Blindheit geschlagen. Sie wussten genau, dass sie auf dieser Erde nur Gäste waren, eben Durchreisende. Ich möchte es mit einer Geschichte illustrieren. Es gibt ja diesen Orden der Kartäusermönche, die leben ja sehr arm. Und ein Tourist kam also in ein Kloster, wo die Kartäusermönche gelebt haben. Und er durfte dort übernachten. Und er hat sich gewundert, warum ist denn hier alles so spartanisch eingerichtet? Und dann fragt er diesen Kartäusermönch so ganz trocken, wo sind denn eure Möbel? Dann hat dieser Mönch schlagartig zurückgefragt, ja, wo haben Sie denn Ihre Möbel? Das hat er nicht ganz verstanden und fragte, meine, erwiderte er, ich bin doch nur auf der Durchreise hier. Und dann hat der Mönch gesagt, eben, das sind wir auch. Abraham, Isaak, Jakob und viele Tausende von Menschen lebten und leben in dieser Welt und sie tragen eine bessere Sehnsucht nach einer besseren Welt in sich. Ich möchte heute Morgen euch nicht auf die Ewigkeit vertrösten, aber ich möchte, dass wir mal den Blick von diesseits, von all den Schwierigkeiten, von all den Hindernissen, ich weiß nicht, ob ich es erleben würde. Ich würde mich freuen, wenn Jesus endlich auf dem Ölberg steht und alle Welt ihn erkennen würde und ich ihm zujubeln darf. Das wäre ein glorreicher Tag, keine Frage. Aber ich möchte mal meinen Blick von dem weg, was ich hier alles auf der Erde sehe. Ich glaube, ich habe die letzten 1,5 Jahre so viel Covid-19-Verordnungen gelesen, die ich gar nicht lesen wollte. Aber ich musste es beruflich auch tun. Aber davon möchte ich wegblicken. Es gibt noch eine andere Dimension in meinem Leben, nämlich die Ewigkeit. Und das ewige Leben beginnt in mir, weil ich Jesus Christus in mein Leben eingeladen habe. In Vers 16a können wir lesen, nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Viele wollen ja den Himmel auf Erden. Gerne, aber ich warte auf den wirklichen Himmel. Hätten sie Gott nicht vertraut, hätten sie gedacht, sie können sich nicht auf Gott verlassen, hätten sie ja genügend Zeit gehabt, der Abraham hätte auch wieder zurückreisen können. Er hat gesagt, ich besitze eigentlich nur mein Grab. Stimmt deine Verheißung? Nachkommen habe ich auch nicht. Ja, Herr, was stimmt denn jetzt? Ich gehe wieder zurück. Stimmt deine Verheißung überhaupt? Stimmt deine Zusage? Ich gehe wieder nach Hause, dort, wo ich herkomme. Aber sie haben Gott vertraut und lebten als Durchreisende. Und das darf sozusagen das Grundgefühl eines Glaubenden sein. Das war auch die Überzeugung von den Aposteln, das war die Überzeugung von Petrus. Und ich möchte an der Stelle mal fragen, wie stark ist denn unser Bewusstsein, dass wir auf der Durchreise sind? Oder leben wir als Menschen, die sich hier so wohlfühlen, die sich hier am Dienstseits einrichten? Ich möchte allen Jugendlichen, Jüngeren, die meisten sind jünger wie ich, macht eine super Ausbildung. Versucht, das, was Gott in euer Leben gelegt hat, zu erreichen. Aber das ist nur ein Aspekt eures Lebens. Wie stark ist unser Bewusstsein, dass es ein Jenseits gibt? Oder haben wir uns in Diesseits so eingenistet, als Menschen, die Gott nicht ganz vertrauen, als die Menschen, die es Jenseits vergessen haben? Paulus sagt Folgendes, und das finde ich eigentlich spannend, 1. Korinther 37b bis 31. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Was Gott? Mein Saphira gehört nicht mir. Oder meine Eigentumswohnung. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Dieser Bibelvers steht schon fast 2000 Jahre im Wort Gottes. Der dürfte für euch nichts Neues sein. Der dürfte für mich nichts Neues sein. Ich möchte uns ermutigen, dass wir die Ewigkeit nicht aus unserem Leben verdrängen. Vielleicht haben wir es verdrängt, weil es uncool ist. Natürlich ist es wichtig, den Menschen zu zeigen, wie großartig es ist, an Jesus zu glauben, wie großartig es ist, Gott zu vertrauen. Und natürlich, ich hoffe zumindest, hat euer Glaube an Christus Auswirkungen auf euer Leben, auf eure Entscheidung. Also wenn ich Jesus nicht glauben würde, hätte ich manche Entscheidungen in meinem Leben anders getroffen. Aber weil ich an Jesus glaube, habe ich geguckt, ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und das soll unser Leben, wir sagen das so modern, einen Impact auf andere Menschen haben, also einen Einfluss auf andere, das erwarten wir. Aber bei all dem darum geht es doch nicht nur hierum, dass der Gottesdienstraum gefüllt ist, sondern es geht doch darum, dass Menschen vom Tod ins Leben kommen. Es geht doch darum, dass Menschen vom Reich der Finsternis ins Reich Gottes kommen. Um das geht es doch, weil dort verbringen sie ihre Ewigkeit. Deshalb machen wir Gemeindearbeit. Deshalb möchte ich uns echt ermutigen, ins Reich Gottes zu investieren, in Gemeinde zu investieren, mit meinen Finanzen so umzugehen, dass ich auch weiß, nee, es geht nicht nur um mein Hüsli, sondern es geht auch ums Reich Gottes. Dass Menschen errettet werden, dass die Missionare unterstützt werden, dass die Pastoren ordentlich bezahlt werden. Das kann ich bald sagen, weil ich bald in Rente gehe. Das ist doch wichtig. Aber wir dürfen doch auch darauf hinweisen, dass der Glaube an Jesus nur wirklich Sinn macht im Blick auf die Ewigkeit. Warum sollte ich mich als Teenager anspucken lassen, nur weil ich an Jesus geglaubt habe? Im Blick auf die Ewigkeit macht Sinn. Auf Dinge zu verzichten, des Glaubens willen, macht doch Sinn in Bezug auf die Ewigkeit. Auch weil wir wissen, dass Gott das gut findet. Vielleicht denken die Menschen, wir sind einfältig, wenn wir aufs Jenseits warten. Eines ist jedoch ganz sicher, Gott findet super. Und das ist mir an der Stelle auch ganz wichtig. Ich möchte langsam zum Ende meiner Predigt kommen. Eine Geschichte noch fast zum Abschluss. Im 18. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhunderts hat ein Mann namens Rothschild gelebt, der Amselmeier Rothschild. Zu seiner Zeit soll er der reichste Mann der Welt gewesen sein. Aber er hat gelebt und starb in einem unfertigen Haus. Der Dachsims seines Hauses war unbewusst unfertig geblieben. Und damit hat er ein Statement ausdrücken wollen. Damit hat er bezeugt, dass er sich als Fremdling und Wanderer auf dieser Erde verstand. Wir wissen, Rothschild war ein orthodoxer Jude und nach dem Talmud muss das Haus eines Juden an irgendeiner Stelle unfertig bleiben. Wir kriegen doch die Krise, wenn unser Haus unfertig ist. Also wenn irgendwo ein Loch ist oder irgendwas nicht stimmt, dann kriegen wir die Krise. Er hat es als Statement gesehen. Ich bin nur Durchreisender. Und es tröstet mich. Unser Haus bleibt in dieser Welt auch unfertig. Wir vertrauen hier und jetzt auf Jesus. Und wir werden in der Ewigkeit großen Reichtum empfangen. Und mit diesem Weitblick dürfen wir leben und glauben. Und auch leben. Noch ein paar Verse zum Ende dieser Predigt. In 2. Korinther 5, 6 bis 10 lesen wir Folgendes. Deshalb kann nichts und niemand aus unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Und jetzt kommt, da gefällt mir der Apostel Paulus, daher haben auch wir nur ein Ziel, so zu leben, dass er Gott Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut oder böse war. Das soll jetzt am Schluss der Predigt keine Drohung sein. Aber mein Aufruf heute Morgen ist, dass wir so leben, dass es Jesus Freude macht. Seid ihr da mit mir ein? Und ich habe mir eins vorgenommen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Musik mache. Ich hoffe, das ist schon mal durchgedrungen. Bis zu euch. Und als ich in der Vorbereitung von dieser Predigt war, habe ich ein altes Lied angehört. Ich bin mindestens 26 Jahre alt. Das war die Zeit, wo ich auch noch ein bisschen jünger war. So, voller Alarm. Aber das bin ich heute noch, hoffe ich. Wir werden jetzt ein paar Sequenzen, ein paar Minuten von diesem Lied hören. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir es in unserem Leben festmachen. Weil wir den Blick auch auf die Ewigkeit richten, möchten wir, solange wir hier leben, unserem Gott Freude machen. Und ich habe mir für mich wieder ganz neu festgemacht. Herr, ich möchte mir mit dir Geschichte schreiben. Und das Lied heißt History Maker. Johannes, du darfst abfahren. Für alle, die nicht so gut Englisch können, in dem Lied geht es einfach darum, dass wir mit Gott Geschichte schreiben. Dass wir dort, wo wir leben, einen Unterschied machen. Und dass es wahr ist, dass wenn wir beten, dass sich Dinge verändern. Dass Menschen gesund werden, dass Tote auferstehen. Dass wir auch sehen, die Not der anderen. Und er macht sich das so, der Songschreiber macht sich so, wir, du und ich, wir dürfen Geschichte mit unserem Gott schreiben. Und jetzt habt ihr auch ein bisschen was gesehen, was mein Musikgeschmack ist. So ein bisschen ein Pastor sein. Hört nicht nur Halleluja-Lieder, sondern Lieder, die mich auch herausfordern. Und ich denke, wer das mag, darf jetzt gerne aufstehen zum Gebet. Und lass es uns doch festmachen. Ja, wir möchten dort, wo wir leben, am Arbeitsplatz, in unseren Familien, dass wir Menschen sind, die Geschichte schreiben. Geschichte für die Ewigkeit. Seid ihr mit mir? Okay, dann lass uns beten. Heiland, ich danke dir auch, dass wir von diesen Männern und Frauen in der Bibel lernen dürfen, dass sie dir vertraut haben und dass sie diesen Weitblick haben, dass ihr Tun, ihr Handeln, das, was sie für dich gemacht haben, dass sie das gemacht haben im Hinblick auf die Ewigkeit. Und ich möchte dich bitten, Heiland, dass du uns diesen Weitblick gibst und dass du uns hilfst, dass wir Menschen sind, die dort, wo sie leben, mit dir Geschichte schreiben. Herr, wir wollen sehen, dass uns in unsere Städte Menschen errettet und geheilt werden. Wir wollen sehen, dass Menschen zum Glaube kommen. Und Herr, wir wollen unsere Kraft, unsere Zeit und unser Geld investieren in Dinge, die dich ehren, in Dinge, die Wert haben für die Ewigkeit. Danke, dass du uns immer wieder mit hineinnimmst, diesen Blick zu haben. Herr, wir leben nicht nur für uns. Wir leben nicht nur auf dieser Welt, sondern Herr, es gibt eine Ewigkeit. Und Herr, für die Ewigkeit möchten wir leben, weil wir mal für Zeit und Ewigkeit dann zu Hause sind. Bei dir selber sind, Jesus. Danke für diese Hoffnung. Danke für diese Zuversicht. Und ich möchte dich für uns als Gemeinde so recht herzlich bitten, dass wir brennend im Geist sind, dass wir eine Leidenschaft für dich, Christus, haben, dass dort, wo wir leben, dass dein Wirken sichtbar wird. Und so wie es auch heute in der Tageslosung steht, dass wir mit dir, dem Vater und mit dir, Jesus Christus, Gemeinschaft haben. Und Herr, diese Beziehung zu dir soll unser Leben verändern, soll herausstrahlen, dass es Menschen anzieht, dass sie fragen, hey, wie kommst du, dass du so gut drauf bist? Wie kommst du, dass du so eine Perspektive in deinem Leben hast? Herr, dass wir erzählen können, sagen können, wie großartig es ist, mit dir und für dich zu leben. Und Herr, dort, wo wir in Nöte und Schwierigkeiten sind, dass wir durchhalten. Dass wir nicht die Verheißungen vergessen, die du auf unser Leben hineingelegt hast. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Der Herr mit euch. Und Alfons und Lobpreisteam darf den Schluss machen.